Es tobt auch die Debatte um Friedensbemühungen für die Ukraine und die Frage, wie weit Donald Trump und seine Berater womöglich am langen Arm von Moskau hängen. So ähnlich war der Eindruck, nachdem die Nachrichtenagentur Bloomberg einen Telefonmitschnitt veröffentlicht hat zwischen Trumps Berater Steve Witkoff und dem Putin-vertrauten Ushakov. Darin gibt Ushakov ganz detaillierte Tipps, wie man mit dem US-Präsidenten umgehen solle, um ihn auf seine Seite zu bekommen. Und er erbat Wünsche der Russen, die später ganz offensichtlich zumindest in der Ursprungsversion des 28-Punkte-Plans für die Ukraine landeten. Da geht selbst Republikanern in den USA die Hutschnur hoch. Dazu ist Nico Lange jetzt bei uns am Telefon, Sicherheitsexperte. Schönen guten Morgen, Herr Lange.
Guten Morgen.
Sehen wir da einen sehr offensichtlichen Kotau der Trump-Regierung vor Putin?
Die Frage ist, welche Rolle spielt Witkoff für die Trump-Regierung? Die Russen machen sich jedenfalls Gedanken, hilft das eigentlich, wenn wir da zwar jemanden haben, der immer die russischen Forderungen verpackt und überbringt, der aber eine zweifelhafte Stellung hat in der Regierung, weil der nationale Sicherheitsberater und Außenminister ist ja zum Beispiel Marco Rubio. Und man kann jetzt ja zwar sagen, Witkoff überbringt immer die russischen Forderungen, aber es klappt ja nicht. Das wird ja immer wieder verhindert, dass das so umgesetzt wird.
Wobei Trump hat sich jetzt nochmal auf seinem Abflug in Sachen Thanksgiving-Urlaub nach Mar-a-Lago hinter Witkoff gestellt und hat gesagt, das ist schon richtig, was der macht.
Ja, die sind alte Freunde und die haben zusammen im New Yorker Immobiliengeschäft gehandelt. Und er hält zu Witkoff, aber ich glaube, dass Trump die Details dieses Plans und überhaupt sich für Details überhaupt gar nicht interessiert. Er will halt, dass irgendwas unterschrieben wird, damit er dieses Ukraine-Problem aus dem Weg räumen kann. Ich glaube, so sieht Trump das. Der ist in den Details gar nicht informiert.
Und Sie haben ja auch eben auf diesen Machtkampf offenbar innerhalb der Administration unter den Außenpolitikern in Washington haben Sie angesprochen. Auch Marco Rubio, der ja eher dann möglicherweise auf europäischer Seite zumindest zuhört, was die Europäer zu sagen haben. Wie beurteilen Sie das, wer da am Ende möglicherweise die Nase vorn haben wird?
Ich beurteile das vor allen Dingen so, dass wir als Europäer selbst stark sein müssen und selbst für Frieden sorgen müssen in Europa und uns nicht die ganze Zeit damit beschäftigen müssen, wie ist Trump eigentlich heute früh aufgestanden? Wie können wir das Ego von Trump heute irgendwie füttern? Das ist ja auch die Hauptempfehlung, die Herr Witkoff gegeben hat, da zu schmeicheln und freundlich zu sein. Und was passiert da hinter den Kulissen im Weißen Haus? Da wissen wir ja relativ wenig drüber. Und was hilft uns das denn, wenn wir wissen, dass Vance und Rubio sich streiten? Wir müssen in der Lage sein, nicht nur Putin zum Frieden zurückzudrängen, sondern auch einen Frieden dauerhaft abzusichern. Das scheint mir wichtiger zu sein, als diesen US-Mikrokosmos die ganze Zeit zu beobachten.
Aber diesen Frieden dauerhaft abzusichern, wie Sie sagen, dazu müsste Europa einig sein. Das ist schon mal schwierig und müsste auch mutmaßlich noch mehr Geld, noch mehr Waffen in die Ukraine geben. Sehen Sie, dass das passiert?
Ja, wenn das nicht passiert, gibt es keinen Frieden. Also was soll denn passieren, dass jemand kommt und das für uns macht? Oder dass Trump plötzlich weise wird und für die europäische Sicherheitsordnung das Richtige tut? Das halte ich ja alles für unwahrscheinlich. Wir müssen das selbst machen. Und je schneller, desto besser. Und ich würde da jetzt auch nicht auf plötzliche positive Einsichten auf der russischen Seite hoffen. Das ist, glaube ich, die Krux der Situation. Die Europäer haben mit so einer Art Feuerwehrdiplomatie die Lage jetzt wieder ein bisschen stabilisiert, dass es nicht so eine Schieflage hat. Aber sie müssen weitergehen, damit wir nicht in ein paar Wochen wieder an dem gleichen Punkt sind.
Und wenn sie weitergehen, was sind das für Schritte, die Sie für machbar und für erfolgversprechend halten von europäischer Seite?
Ja, ich glaube, wir sollten nicht so tun, als könnten wir nichts mehr machen oder als hätten wir unsere Möglichkeiten ausgeschöpft. Das ist, glaube ich, nicht richtig. Der strategische Angang war, wir helfen ein bisschen mit und dann hoffen wir aufs Beste. Das hat nicht funktioniert. Putin führt den Krieg weiter. Die Ukraine zeigt ja in großen Teilen, wie es geht. Putin hat seine militärischen Ziele in der Ukraine nicht erreicht. Mit mehr Ausstattung und schnellerem Handeln wäre da für die Ukraine noch mehr möglich. Keiner kann erklären, warum wir in Europa weiter indisches Öl kaufen, das ja russisches Öl ist, warum wir russisches Öl, Flüssiggas kaufen, Uran, warum die Schattenflotte durch die Ostsee fährt mit diesen ganzen Energielieferungen. Also das wissen wir doch alles. Das müssen wir stoppen und auch die beschlagnahmten russischen Vermögen. Da wird jetzt schon lange drüber geredet, aber Europa muss da handeln. Und wenn das einig nicht geht, weil sie die Einigkeit angesprochen haben, dann muss man einen Weg finden, das zum Beispiel ohne Ungarn zu machen. Aber man muss sich vorwärts bewegen, weil die Situation sich sonst zu unseren Ungunsten weiter verschlechtert.
Und das heißt auch zum Beispiel unangenehme Dinge wie bei der Wehrhaftigkeit, was eine mögliche Wehrpflicht irgendwann angeht, da auch stärker zu sein?
Meine Wahrnehmung ist, dass es schon seit Jahren in der deutschen Gesellschaft eine breite Mehrheit gibt, sowohl für die Wiedereinführung der Wehrpflicht als auch für eine allgemeine Dienstpflicht, dass diese Mehrheit in der Gesellschaft aber nicht übersetzt wird in eine politische Mehrheit, die handelt. Da wird, und das, die Wahrnehmung haben ja auch viele Menschen, da wird herumgeeiert. Und ich glaube, dieses zaghafte, vorsichtige Vorgehen ist der Lage nicht angemessen. Und man wird aber von sicherheitspolitisch notwendigen Dingen wahrscheinlich nicht jeden überzeugen können und kann nicht so lange diskutieren, bis auch wirklich noch der Hinterletzte einverstanden ist. Handlungsfähigkeit ist jetzt ganz wichtig und eine Mehrheit zu bilden, die dann auch das Notwendige entscheidet. In anderen europäischen Ländern geht das auch. Warum soll das in Deutschland nicht gehen?
Nico Lange sagt das, Politikwissenschaftler, Sicherheitsexperte, mit dem Blick auf das, was nötig wäre von europäischer Seite Richtung Ukraine. Herr Lange, danke für Ihre Zeit heute früh.
Gerne.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.